Gestern, 24. Dezember, Heiligabend, viele feiern Weihnachten. Und für viele Kinder heißt das erstmal warten. Denn wenn sie morgens aufstehen, dann dürfen sie noch nicht ihre Geschenke auspacken. Denn erstmal wird mit der Familie gefrühstückt. Und die Zeiger auf der Uhr laufen dann immer weiter und irgendwann müssen sie auch noch die Mittagszeit rumkriegen. Vielleicht gibt es da einen Snack oder was Richtiges zu essen. Und dann ist immer noch nicht Bescherung, sondern dann geht erstmal die Familie in den Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wer von euch gestern alle hier gewesen sind. Meine Tochter kam dann hier vorne noch, während ich predigte und fragte mich, wie lange redest du noch? Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Und dann sagte ich, geh lieber mal zu Mama. Aber sie wartete und konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Und je nachdem, wie dann auch die Familienrituale sind, gibt es erstmal Essen und danach erst die Bescherung. Oder umgekehrt, erst die Bescherung und dann das Essen. Aber wenn das Essen zuerst ist, dann müssen sie länger warten. Und wenn die Bescherung zuerst ist, dann dürfen sie zwar auspacken, aber direkt danach gibt es was zu essen. Also dürfen sie nicht mit ihrem Spielzeug spielen, sondern müssen wiederum warten, bis sie das spielen dürfen. Und je nachdem, wie groß die Kinder auch sind oder klein, geht es nach dem Essen eher ins Bett. So, dass sie noch einen Tag länger warten müssen, bis sie das überhaupt nutzen können. Warten. Vieles ist einfach warten. Und Weihnachten ist warten. Wir haben es jetzt schon gehört von der Petra. In unserem Leben warten wir ungefähr 5 Jahre lang. Wir warten an der Schlange, wir warten auf Briefe von Ämtern, die wir unbedingt brauchen. Wir warten vor irgendwelchen Schlangen wie am Supermarkt oder an einem Schalter. Irgendwo warten wir vielleicht auf den Bus oder auf die Bahn und so weiter. Und wir können uns das so vorstellen, dass wir eine Sanduhr irgendwo im Hintergrund haben, die unser Warten aufzeichnet, beziehungsweise wo wir einfach warten und diese Sanduhr läuft ab. Und dabei ist Warten ja oft etwas, was nicht ganz angenehm ist, sondern es ist manchmal ganz schön stressig, vor allem wenn man dann in Eile ist oder wenn irgendwas drängt. Oder man hängt so in dieser Wartezeit in der Luft, weil man noch nicht weiß, wie es weitergeht. Zum Beispiel, wenn man einen wichtigen Brief erwartet. Und ich denke da zum Beispiel an Flüchtlinge, die auf ein Schreiben vom BAMF warten und wissen wollen, kann ich hierbleiben oder nicht. Und sie hängen in dieser Zwischenzeit so in der Luft und wissen gar nicht, was mit ihnen passieren wird. Warten. Und wir haben gerade eine Geschichte gehört aus der Bibel von dem Mann Simeon. Und das war auch ein Mann, der gewartet hatte. Wobei er nicht der Einzige gewesen ist, der wartete. Seine Eltern, seine Vorfahren, ja, das ganze Volk wartete. Ihm war das Warten aber umso bewusster, weil er ein Versprechen von Gott bekommen hatte. Seine Situation unterschied sich aber von unserer an Weihnachten oder an der Supermarktkasse. Er wusste nicht einmal den groben Zeitpunkt, den Termin, wann dieses Versprechen eingelöst werden sollte. Sein Volk und er warteten schon seit Jahrhunderten auf einen versprochenen Retter, den Messias. Er ist der von Gott auserwählte, der das Volk befreien sollte. Es gab sogar eine bestimmte Personengruppe, die speziell für dieses Anliegen in den Tempel gegangen ist, um dafür zu beten. Und Simeon war vielleicht einer dieser Männer, die extra in den Tempel gegangen sind, um genau dafür zu beten. Er hatte eine Sehnsucht nach diesem Retter, denn er sah auch die Geschichte seines Volkes, die Situation, in dem sein Volk steckte. Das Volk wartete schon sehr lange auf diesen versprochenen Retter, auf diesen Messias. Und während dieser Zeit war das Land Israel immer ein Spielball der Mächte gewesen. Das Volk wurde niedergemacht, es wurde unterdrückt, es wurde deportiert. Und dann waren da auch noch die sozialen Missstände. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Die Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten wurde immer breiter. Und all das war bitter und Simeon spürte das. Er sah das und man kann sagen, er mochte es nicht. Daher wartete er sehnsüchtig, so wie andere natürlich auch aus seinem Volk. Und wenn man eine Lebensüberschrift für Simeon schreiben möchte oder wollte, dann wäre sie vielleicht der, der sehnsüchtig wartet. Es gab viele Menschen, die haben die Geschichte geprägt und man könnte für sie auch eine Überschrift für ihr Leben geben. Martin Luther könnte man die Lebensüberschrift geben, allein die Gnade durch Jesus Christus, und dafür hat er sich eingesetzt. Oder Martin Luther King, Gleichberechtigung von schwarzen und weißen Menschen. Astrid Lindgren, durch Geschichten Kinderherzen berühren. Und das Spiel kann man auch mit heutigen Persönlichkeiten machen. Was würden wir für eine Überschrift für unseren Bundeskanzler Scholz wählen, ob es nun positiv oder eine negative Überschrift ist? Was für eine Headline würden wir anderen Politikern oder anderen Staatsoberhäupten dieser Welt geben? Aber was wäre, wenn wir eine Überschrift für unser eigenes Leben schreiben sollten? Was wäre meine Lebensüberschrift? Was würde auf meinem Grabstein am Ende stehen, wenn meine Familie oder wenn Freunde von mir da etwas hinaufschreiben dürfen? Wie würden sie sich an mich erinnern? Was bleibt ihnen im Gedächtnis? Woran denken die? Und mein Traum wäre es, wenn dort stehen würde, hat Menschen näher zu Jesus geführt. Das wäre mein Traum. Aber jetzt zurück zu unserem Bibeltext. Das Warten von Simeon, also der, der sehnsüchtig wartet, seine Lebensüberschrift, der dieses Ziel in seinem Leben hat, dafür zu beten und einfach nur wartet, der kommt nun an einen anderen Lebenspunkt. Denn sein Warten hat ein Ende. Seine Sanduhr, die im Hintergrund läuft, die wird umgestoßen und der Sand rieselt nicht weiter. Der Mann war mit dem Heiligen Geist erfüllt und dieser drängte ihn nun zum Tempel. Und dort wurden ihm die Augen geöffnet. Er sieht klar. Und dafür, ihr habt euch jetzt die Sanduhr vorgestellt, jetzt dürft ihr euch mich vorstellen mit dieser Brille. Das ist eine 3D-Brille. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal im 3D-Kino gewesen ist. Und wenn man diese Brille aufhat im 3D-Kino, dann sieht man klar. Dann kann man das Bild erkennen. Und wenn man diese Brille abnimmt, dann sieht man auf der Leinwand ein verschwommenes Bild. Und auf einmal sieht Simeon diesen versprochenen Retter. Und wahrscheinlich war er verblüfft, weil er nicht mit einem Baby gerechnet hatte. Es war kein großer, kräftiger Mann, sondern ein kleines, winziges Kind. Er sieht klar. Der Heilige Geist öffnet ihm die Augen für dieses kleine Baby. Und das erfüllt ihn mit Freude. Er geht hin, nimmt das Baby auf den Arm und fängt an zu beten. Dieses Baby wird ein Licht für die Menschen sein. Vielleicht Kennt ihr das auch, wenn man ein Baby, ein Neugeborenes auf den Arm hat, dann geht einem das Herz auch auf. Man ist von diesem kleinen Geschöpf so bezaubert, verzaubert, dass es einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wie könnte man ein kleines Baby, ein Neugeborenes grimmig angucken? Es ist, als wäre ein Stück Himmel auf Erden. Freude macht sich in meinem Herzen breit, weil dieses kleine Geschöpf ein Wunder ist. Und bei Simeon kommt Licht in die Dunkelheit. Licht kommt in seine Situation hinein. Die Römer waren aktuell die Besatzungsmacht in Israel und das Volk Israel hasste diese Besatzungsmacht. Sie hassten die Römer. Und dann war da noch der angebliche König der Israeliten, König Herodes. Aber eigentlich wollten sie ihn nicht zum König haben. Und wusstet ihr, dass Herodes gar kein Israelit gewesen ist? Er war ein Edomiter und hat sich das Königstum erschlichen. Unrechtmäßig ist er auf den Thron gekommen. Und nach seiner Machtübernahme führte er Kriege, er herrschte als Tyrann. Und daneben gab es natürlich auch noch diese soziale Spaltung, von der ich eben schon gesprochen hatte, zwischen Arm und Reich. Und jetzt kommt plötzlich dieses Licht. Dieses Licht kann auch in meine Dunkelheit hineinkommen, in meine schwierigen Zeiten hineinleuchten, in meine Hilflosigkeit, in die Erschöpfung, in meine negativen Gedanken, meine Ängste und meine Sorgen, in die schlechten Erlebnisse, die ich gemacht habe, in meine Probleme und auch in meine Schwierigkeiten, kann dieses Licht hineinleuchten. Für jeden von uns fällt das natürlich unterschiedlich aus, weil wir in unterschiedlichen Situationen stecken und weil wir in diesen Situationen auch ganz oft eine unterschiedliche Rolle einnehmen. Als Familienvater oder als Mutter, als Kind, als Oma, als Opa, als Angestellter, als Chef, als Selbstständiger, als Schüler, als Flüchtling und so weiter. In jeder Situation, in jeder dieser Situationen gibt es Schwierigkeiten, die unterschiedlich sind. Es gibt Probleme. Es gibt Beziehungskonflikte mit Kollegen und mit anderen Firmen vielleicht, innerhalb der Familie, mit Freunden und so weiter. Und wenn wir jetzt mal das Jahr betrachten, gab es Schwierigkeiten, gab es schlechte Momente in eurem Leben, dunkle Momente? Und da weist uns dieser Bibeltext darauf hin, es kommt ein Licht in diese Welt. Weihnachten, es kommt Licht in die Welt. Simeon wird von diesem Baby erfasst. Er wird von diesem kleinen Kind eingenommen und er muss lächeln, er muss grinsen und er merkt auch, dass es nicht nur ein normales Menschenbaby ist, ein kleines Baby, was ihm ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Simeon sieht ein Licht. Wer Jesus sieht, sieht das Licht. Es ist kein kleines Kerzenlichtchen, nicht so ein Teelicht, was man anzündet. Natürlich, das ist auch schön. Aber wer Jesus sieht, sieht die ganze Herrlichkeit Gottes. Er bringt den Himmel auf die Erde. Jesus kommt in unsere dunklen Zeiten und vertreibt die Finsternis mit seiner Strahlkraft. Und es ist mehr als nur ein kleines Teelicht, was so ein bisschen schimmert. Man könnte sich das eher vorstellen, als würde hier ein riesiger Strahler auf euch scheinen und euch blenden. Oder so warm und so angenehm, wie die Sonne ist in einem schönen Sommertag, was einen wärmt und was einem gut tut. Und Simeon wird von diesem Baby, von diesem Licht, was in die Welt hineingekommen ist, eingenommen. Er findet seinen Frieden. Und er findet diesen Frieden nicht, weil plötzlich seine Umstände sich geändert hätten. Die Römer sind immer noch da und die soziale Spaltung ist immer noch da. Und auch König Herodes ist noch da. Aber es hat was mit ihm im Inneren gemacht, als er dieses Jesuskind gesehen hat. Seine Perspektive hat sich gewechselt, denn mit diesem Baby ist Zuversicht und Hoffnung in sein Herz hineingekommen. Und das hat Freude bewirkt und das hat einen inneren Frieden geschafft. Wir Menschen neigen dazu, zu denken, dass unser inneres Glück und unser innerer Frieden von äußerlichen Umständen abhängig sind. Aber das ist ein Irrtum. Wir sehen es an Simeon, dass seine Situation sich nicht geändert hat und doch trotzdem hat er Glück bzw. Frieden gefunden. Und ich nehme mir immer wieder das Gebet aus der Apostelgeschichte 4 zum Vorbild. Die Gemeinde hat heftige Widerstände, aber sie betet nicht, bitte Herr, veränder alles und mach, dass es uns gut geht, sondern sie beten stattdessen, Herr, gib uns Kraft, das Evangelium zu predigen. Sie beten um Kraft, nicht um die Veränderung der Situation. Sie beten um Kraft. Innerliche Kraft, obwohl sich die Situation nicht ändert. Und Gott schenkt ihnen diese Kraft, mit der sie dann Wunder vollbringen, mit der sie Menschen heilen und mit der sie dann das Evangelium weiterhin in die Welt hineinbringen und predigen. Die Situation der damaligen Gemeinde, der Apostel, der Jünger hat sich nicht geändert. Sie befanden sich immer noch in der gleichen Situation. Aber im Inneren hatten sie eine Hoffnung und eine Zuversicht, ein großes Gottvertrauen, dass Gott in diesen Situationen wirken wird. Wo habe ich meinen Blick drauf? Oft haben wir den Blick doch auf uns selbst. Wir gucken nur auf uns, nicht auf dieses helle Licht. Anhand eines alltäglichen Beispiels kann man das schon sehen. Man hat untersucht, worauf Menschen achten, wenn man ihnen ein gerade aufgenommenes Foto zeigt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch gestern ein Familienfoto aufgenommen. Und dann mit der heutigen Technik ist es doch so, man kann sich es direkt anschauen. Und wenn man sich dieses Foto anschaut, schaut man oft, zumeist erstmal auf sich selber, auf diesem Foto. Und man beurteilt dieses Foto, wie man selber auf diesem Foto nun aussieht. Habe ich die Augen geschlossen? Habe ich den richtigen Moment abgewartet und die Augen sind offen geblieben? Habe ich in diesem Moment geblinzelt, wo das Foto geschossen wurde? Habe ich vielleicht nicht richtig gut gegrinst? Sieht es zu künstlich aus? Sitzt die Frisur? Und so weiter. Und falls mir dieses Foto oder falls ich mir selber auf diesem Foto nicht gefalle, gefällt das ganze Bild nicht. Egal, wie die anderen auf diesem Bild auch aussehen mögen, das Bild ist einfach nicht gut gelungen, weil ich nicht gut gelungen bin auf diesem Bild. Und wie gesagt, da gibt es Untersuchungen, wo Menschen wirklich mit irgendwelchen Brillen die sie aufhatten, wo die Pupillen untersucht worden sind, wo geht der Blick zuerst hin? Wenn man in sein Leben immer auf sich selbst schaut, dann betrachtet man automatisch auch die dunklen Seiten in diesem Leben. Sachen, die mich runterziehen, die mich krank machen, die mich bedrücken. Und wenn ich das so sehe, dann sieht das Leben wirklich dunkel aus. Wenn wir aber auf Jesus sehen, dann verändern wir unsere Perspektive und schauen auf das Licht. dann ist das Dunkle gar nicht mehr so dunkel, denn Jesus zeigt uns eine andere Perspektive. Es ist eine Perspektive, die weit über uns selbst oder unsere Situation hinausgeht. Denn diese Perspektive geht in die Ewigkeit. Simeon schaut Jesus an und erkennt es. Und daraufhin kann er dann auch sagen, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich kann in Frieden sterben, weil ich eine Perspektive habe, die über das hinausgeht, was ich gerade erlebe. Simeon sieht in die Ewigkeit hinein. Und so müssten wir auch Simeons Lebensüberschrift verändern. Auf seinem Grabstein würde vielleicht nicht mehr stehen der sehnsüchtig Wartende, sondern der, der seinen Frieden in Christus gefunden hat. Was müsste geschehen, damit wir das Gleiche wie Simeon sagen könnten? Was oder wer müsste dir begegnen, damit du sagen kannst, dass du in Frieden sterben könntest? Jeder Mensch sucht Frieden. Die Menschen suchen an unterschiedlichen Stellen. Manche denken, dass sie ihren Frieden haben, indem sie viel konsumieren, indem sie halt viel einkaufen oder vielleicht am Fernsehen, im Internet irgendwas angucken. Andere meditieren vielleicht und wollen dadurch einen inneren Frieden bekommen, weil sie eine innere Ruhe bekommen durch die Meditation. Und wiederum andere suchen in anderen Religionen ihren Frieden oder auch in Beziehungen und in Familien, in Kinderkriegen oder einfach nur in Reichtum, den Reichtum nachjagen. Geld, Macht oder auch Sex. Vielleicht suchen sie auch in Drogen ihren Frieden. Findet man da überhaupt wirklich Frieden? Soll das irgendwann auf unseren Grabstein stehen? Jagte den Geld nach? Jesus bietet uns diese Perspektive an, die uns in die Ewigkeit blicken lässt. Er sagt zu dir, ich will dein Licht sein. Ich will dir nah sein. Ich will die Dunkelheit in deinem Leben vertreiben. Und allein diese Worte, die Jesus hier ausspricht oder die er uns durch sein Evangelium immer wieder uns hinhält, die geben Hoffnung. Und daraus entsteht Freude, wirkliche Lebensfreude. Und daraus folgt wiederum ein tiefer Frieden. Und diesen Frieden, den Jesus gibt, kann nichts anderes auf dieser Welt geben. Nichts auf dieser Welt kann dieses schenken. Keine andere Religion, kein Geld, keine Suchtmittel können uns diesen Frieden, dieses innere Glücklichsein geben. Und an Weihnachten und darüber hinaus steht dieses Angebot des Friedens von Jesus. Er will dein Licht sein. Schau also auf Jesus und lass dir von ihm die Finsternis vertreiben und Frieden geben. Amen.